Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, liebe Freunde des heiligen Pfarrers von Ass. Vor über einem halben Jahr habe ich das Thema bekommen und auch ausgewählt, das ursprünglich vorgesehen war für unser Treffen, das Jahrestreffen der Priestergebetsgemeinschaft vom Pfarrer von Ass, zu dem etwas zuerst eigentümlich klingenden Titel: Der Pfarrer von Ass und der schöne Tod. Die Überschrift: Gottvertrauen des Pfarrers von Ass im Leben und Sterben. Der Hintergrund war ein Zitat, das der Pfarrer von Ass öfters gesagt hat, dass er eigentlich gerne ein Buch schreiben würde über die Schönheiten des Todes. Der Tod war also für ihn eine Brücke ins Leben, in den Himmel, und ein guter Christ brauchte sich nicht zu fürchten vor dem Tod. Er soll sich vorbereiten auf den Tod, dass er gut über diese Brücke kommt. Das war ja sein Grundthema, den Menschen den Weg zum Himmel, das heißt zu Gott, zur Fülle des Lebens bei Gott zu weisen. Ein guter Tod, ein schöner Tod, wer wünscht sich das nicht? Aber was ist ein guter Tod? Möglichst schmerzfrei, möglichst nichts merken. Für die Christen war ein guter Tod und ein schöner Tod immer damit verbunden, dass er bewusst ist, das eigene Leben zurück in Gottes Hände legen zu können, bereit zu sein und versöhnt mit Gott und der Welt, hinüberzugehen in die Fülle des Lebens. Gott sei Dank habe ich Menschen kennengelernt, denen das vergönnt war. Im vergangenen Jahr sind einige gestorben, die mir vertraut waren. Und ein Tod, der ist mir sehr nachgegangen, der Tod von Agathe, 99 Jahre alt. Seit ich Diakon bin, hat sie mich immer wieder begleitet mit ihrem Gebet, hat mir jedes Jahr mindestens zweimal ein schönes Päckle geschickt mit ganz einfachen Sachen. Sie hatte nicht viel Geld, aber sie hat mir immer liebe Worte geschrieben, wichtige Impulse, die ihr gefallen haben, und bis zum Schluss hat sie sich immer bedankt bei mir für den Segen. Sie ist friedlich gestorben. In der Anwesenheit ihrer Tochter, das hat sie sich immer gewünscht. Und sie ist bewusst gestorben. Für sie war wichtig, dass sie eben bewusst sterben konnte. Das hat mir auch meine Großmutter schon beigebracht, dass wir in jedem Ave Maria, wenn wir beten, jetzt und in der Stunde unseres Todes darum bitten sollen, dass wir bewusst und versöhnt sterben sollen. Schon recht früh in den alten Litaneien, vor allem den allerheiligen Litaneien, wurde immer wieder gebetet, dass wir bewahrt bleiben vor dem ewigen Tod. Dass wir bewahrt bleiben, aber auch vor einem plötzlichen und unvorhergesehenen Tod. Das Schlimmste ist, was einem Menschen ereilen kann, der ewige Tod. Beim heiligen Franziskus ist es der zweite Tod. Der erste Tod ist eine Brücke ins Leben, so soll er sein. Aber wenn ein Mensch sich Gott völlig verschlossen hat, dann stirbt er den ewigen Tod. Und das ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Franz von Assisi hat selbst bei seinem Sonnengesang, wo er Gott lobt für die Schönheit der Schöpfung, am Ende seines Lebens, als er seinen Tod nahen fühlte, folgende Verse dazu geschrieben. Gelobt seist du, mein Herr, für jene, die verzeihen um der Liebe willen und Krankheit ertragen und Not. Selig die Ausharren in Frieden, denn du, Höchster, wirst sie einst krönen. Und dann schreibt er noch die zweite Strophe dazu. Gelobt seist du, Herr, für meine Schwester, für unsere Schwester, den leiblichen Tod. Kein lebender Mensch kann ihm entrinnen. Weh jenen, die in tödlicher Sünde sterben, doch selig, der finden wird in seinen heiligen Willen, denn der zweite Tod wird ihn kein Leid antun. Lobt und preist meinen Herrn, dankt und dient ihm mit großer Demut. Jean-Marie Baptiste Vianney war ja im dritten Orden des heiligen Franz und kannte natürlich den Sonnengesang und kannte auch diese Zeilen. Und es war ihm völlig klar, die Menschen dürfen nicht den zweiten Tod erleiden, den ewigen Tod. Und deshalb braucht es alles, alle Mittel, um sie davor zu bewahren. Schon allein Folgende Zitate zeigen, wie wichtig ihm dieses Thema war. Der Tod ist die Vereinigung der Seele mit Gott. Also nicht, wie wir denken, einfach der Abschluss eines Lebens. Nein, Gott wartet auf uns. Oder gute Christen sterben nicht. Sie gehen täglich einen Schritt weiter ins Paradies. Oder der heilige Augustinus sagt, dass jener Gott nicht liebt, der den Tod fürchtet. Das ist sehr wahr. Wenn ihr von eurem Vater schon lange getrennt seid, werdet ihr nicht glücklich, ihn wiederzusehen? Es ist also wie der verlorene Sohn in Lukas 15, der zurückkehrt in die Arme des Vaters. Das ist das Bild, das der Pfarrer von Ars hat vom Tod. Und er sagt, droben ist unser Zuhause. Hier sind wir nur in einem Hotel vorübergehend daheim. Wir sind nur Gast auf Erden. Der schöne Tod. Dabei hatte der Pfarrer von Ars genug erlebt in seinem Leben über den schlimmen Tod, den dunklen Tod, den grässlichen Tod. Gerade jetzt in dieser aufgewühlten Zeit mit Kriegswirren, wo wir nicht wissen, wie sie sich weiterentwickelt. Da habe ich noch einmal nachgelesen, wie die Situation zu seiner Zeit war. Und im Grunde genommen hatte Jean-Marie Baptiste als Kind, als Jugendlicher nichts anderes gekannt als Terror, Gewalt, Erfahrung von Toten, zum Teil traumatische Erfahrungen. Er ist 2 Jahre alt, als die Französische Revolution losbricht. Mit einer unheimlichen Wucht. Als 1790 die Zivilstandsverfassung für die Geistliche festlegt, dass die Geistlichen einen Eid leisten müssen auf die Republik, war damals nur die Hälfte bereit. 20.000 Kleriker verließen den Dienst, über 10.000 wurden zwangsverheiratet. Diejenigen, die nicht in den Untergrund mehr es schafften abzutauchen, es waren über 4.000, wurden in die Kolonie nach Guyana geschickt, wo sie verdursteten. Es waren brutale Verhältnisse. Eine Gegend des Departements Vendée wehrte sich gegen diese neuen Ideen, die Religion der Vernunft. Sie wollte den katholischen Glauben leben, eine bäuerliche Region. Und sie wurde brutalst niedergemetzelt. Über 300.000 Menschen, die brutal ihr Leben verloren haben. Und man hat sich darüber lustig gemacht, dass wirklich alles vernichtet wurde. Der ganze Landstrich, Höfe, Kirchen, Ernten und dass niemand mehr übrig blieb. Auch in Lyon, unweit der Heimat des Pfarrers von Ars, wurden allein 2000 Widerständige hingerichtet. Die Folgen: Chaos, die Revolution wendet sich zum Teil gegen sich selber. Es gibt Flüchtlingskinder, streunende Jungs und Mädchen aus aufgelösten Internaten. Sie alle fanden Zuflucht bei Familien, die gut katholisch blieben und es im Heimlichen weiterlebten. Dazu gehört eben auch die Familie von Jean-Marie Baptiste Vianney. Wir kennen ja die Geschichten, wie dort immer wieder Menschen Zuflucht gefunden haben. Ordensfrauen, auch Ordenspriester, die versteckt werden mussten, weil sie als eidbrüchig galten und mit dem Tod bedroht waren. Heimliche Messen. Das hat auf den Kleinen sicher eben großen Eindruck gemacht. Aber als Napoleon Bonaparte das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl schließt und versucht, die Priester wieder zurückzuführen, die eben versteckt waren, brachen die napoleonischen Kriege aus. Wenn man allein mal nachschlägt bei Wikipedia über die spanischen Kriege und die napoleonischen Kriege, es ist unendliches Leid, das da geschah und das schreckliche Spuren hinterlassen hat. Wir wissen ja, dass Jean-Marie Baptiste Vianney selber eingezogen wurde. Sein großer Sponsor, der Augustiner Chorherr Charles Ballet, der eben auch wieder eingesetzt wurde, der in ihm eine große Berufung sah und ihm half, dass er Theologie studieren konnte. Er konnte nicht verhindern, dass in Folgen vom Spanienkrieg 1809 Jean-Baptiste eingezogen wurde. Und wir wissen ja, dass er dabei erkrankt ist. Er hat eine schwere Bronchitis wohl gekriegt. Im Militärhospital ist er gelegen, hat den Anschluss an seine Truppe verfehlt und schließlich wurde ihm geraten, sich zu verstecken, sich zurückzuziehen. Er geht in das Gebirge bei Noé, findet Unterkunft dort bei einer Witfrau Fayot, die noch kleine Kinder hat. Vermutlich ist der Mann auch in den Kriegsfolgen ums Leben gekommen, die sich sehr um ihn gekümmert hat. Auch da eine seiner schlimmsten Erfahrungen, er wird gesucht, muss sich im Heuschober verstecken, die Geschichte ist ja auch bekannt, er hat kaum mehr Luft bekommen, die Gendarmen stechen mit ihren Gewehren und Bajonetten, den aufgepflanzten durch das Heu, verletzen ihn dabei, vermutlich eine Wunde, die er ein Leben lang getragen hat. Und damals hat er sich selbst vorgenommen, ich werde mich nie wieder beklagen, wenn ich weiterlebe, weil Gott mich so bewahrt hatte. Tatsächlich, sein großer, wie gesagt, Förderer, Abbé Ballet, hat über anderthalb Jahre jeden Tag ein Vaterunser und Ave für seinen Schüler beten lassen, bis er endlich wieder zurückkommt. Im Januar 1811 kehrt er zurück, begleitet von dem kleinen Jungen, dem 14-jährigen, der Madame Fayot, dem Ludwig, und seine Mutter schließt ihn vergrämt in die Arme. Sie hat lange gelitten. Sie ist schwer asthmakrank, kriegt kaum mehr Luft. Aber es ist ihr letzter Wunsch, dass er Priester wird. Er hat sie nicht mehr lange. Am 8. Februar bereits stirbt sie mit 58 Jahren. Wie gesagt, das sind alles traumatische Erlebnisse. Und ich bin davon überzeugt, dass Jean-Marie Baptiste Vianney auch nur auf diesem Hintergrund zu verstehen ist, wo er erlebt hat, wie Menschen verhärtet sind, wie Menschen zum Teil auch brutal schnell dem Tod ausgeliefert sein können. Aber sind sie vorbereitet? Sind sie im Frieden? Oder sind sie geleitet von diesen verrückten Ideen der Revolution, die die Vernunft als Gott bezeichnet hat, und alles andere, vor allem den katholischen Glauben, als verrückten Aberglauben, der auszurotten ist, hingestellt hat. Belastend für ihn war sicher auch, da er eben desertiert war oder nicht mehr aufzufinden, wurde dann sein jüngerer Bruder François Xavier eingezogen, der später den Tod fand. Und eine schwere Belastung auch, weil sein Vater Mathieu eben dieser jüngere Bruder auch ihm dann gefehlt hat als Arbeitskraft. Es war ein Schmerz, den Jean-Marie Baptiste ein Leben lang in seiner Seele getragen hat. Es gibt auch solche Sprüche über diesen Pfarrer Ballet. Er hat eine Schuld, das wird sich deswegen vor Gott verantworten müssen. Er hat mich zur Priesterweihe zugelassen. Also das zeigt auch, Jean-Marie Baptiste war sich seiner eigenen Schwäche, seiner eigenen Unwürdigkeit so bewusst, dass er Sorge hatte, dass er diesem Auftrag überhaupt nicht nachkommen könne. Wir wissen ja, dass er dann zum Priester geweiht wurde, dann im Nebel, sind eigentlich auch wieder im Februar, 7 Jahre nach dem Tod seiner Mutter, kommt er schließlich als Pfarrerwesen Ars an. Der Pfarrer Generalvikar hat ja zu ihm gesagt, in dieser Pfarrei liebt man Gott nicht mehr, sie müssen die Gottesliebe hintragen. Und im Buch seines Vorgängers, Pfarrers, da liest er, dass diese Landbevölkerung völlig ungebildet sei, völlig ohne religiöses Wissen. Und dann auch so ein Ausdruck, die Mehrheit der Kinder unterscheidet sich von den Tieren nur durch die Taufe. Dasselbe galt auch für die Erwachsenen. Viele besuchten die Kirche überhaupt nicht mehr, waren entfremdet. Trotzdem macht er sich früh dran, wirklich intensiv zu beten für diese Menschen. Man spürt seine große Sehnsucht, sie wirklich wieder zurück zu Gott zu finden. Wir kennen ja diese Geschichte, die heute noch zu finden ist, an diesem Monument der Begegnung, wo diesem kleinen Hirtenjungen Antoine Givre begegnet, der ihm nach dem Weg nach Aus fragt im Nebel und der sagt, du hast mir den Weg nach Aus gewiesen und ich werde dir den Weg in den Himmel weisen. An seinem Tod, wir werden es am Schluss noch hören, wird sich das bewahrheiten. Das erste ist, dass die Menschen gespürt haben, diesen Mann ist es ernst um Gott. Der glaubt an die Seele, der glaubt an etwas, was über dem Leben hinaus liegt. Natürlich waren die Menschen durch die Kriegswirren, mussten sich aufrackern, sie haben viel zu tun gehabt, sie haben sehr stark gekämpft, vermutlich, dass sie wieder Lebensmittel hatten, dass sie sich irgendwie wieder sortiert bekommen. Aber sie waren eben auch in Gefahr, überhaupt das geistliche Leben zu verlieren, das ewige Leben, diesen Blick auf Gott, überhaupt auf Gott zu vertrauen. Als sie aus der Kirche kommen, sagen sie, kein Priester hat je so von Gott gesprochen wie unser Pfarrer. Und er bemüht sich den Menschen eigentlich, das was sie kannten, das Vaterunser, gegrüßet seist du Maria oder die ganz einfachen Dinge, dass sie das wieder bewusst sprechen. Daheim denken sie nicht daran, vor oder nach dem Essen ein Gebet zu sprechen. Nicht einmal den Angelus. Wenn sie es aus alter Gewohnheit her noch tun, wird einem schlecht, wenn man sie sieht. Die Frauen beten und dazwischen rufen sie mit lauter Stimme die Kinder oder die Dienstboten. Und die Männer drehen ihre Kappen oder Hüte zwischen den Händen, als würden sie Löcher darin suchen. Sie denken an Gott, als hätten sie die Sicherheit, dass es ihn nicht gibt, dass es im Grunde genommen lächerlich sei. Und da spürt man, es gab offensichtlich noch religiöse Gebräuche, aber die Menschen haben eigentlich nicht mehr an Gott geglaubt, nicht mehr an das ewige Leben. Es war der Verlust der Transzendenz. Und es war für Jean-Marie Baptiste das Allerschlimmste. Die Menschen glauben nicht mehr das, was sie beten, wenn sie schon beten. Es ist irgendwie lustlos. Und dann kämpft er, beginnt zu kämpfen, wirklich für jede Seele. Er versucht den Menschen deutlich zu machen, dass Gott sie geschaffen hat, dass er sie liebt. Über die göttliche Liebe sagt er, unser Herr ist auf der Erde wie eine Mutter, die ihr Kind im Arm trägt. Dieses Kind ist unartig. Es tritt die Mutter, es beißt und kratzt sie, doch die Mutter bemerkt es gar nicht. Sie weiß, lässt sie es los, fällt es und kann gar nicht alleine gehen. So ist unser Gott. Er erträgt unsere schlechten Handlungen, unsere Arroganz, verzeiht uns unsere Dummheiten und hat Mitleid mit uns. Mit solchen Bildern versuchte die Menschen aufzurütteln. Wie geht ihr eigentlich mit Gott um? Aber es bleibt nicht bloß bei seinen Predigten, bei seinen Katechesen. Er setzt sich eben auch ein für die Folgen der Revolution, der Kriege, die Waisenkinder. Er gründet die Providence, dieses Waisenhaus, und stellt eben diese zwei jungen Frauen an, die ihm helfen dabei, diese jungen Kinder, vor allem die Mädchen, dass sie wieder eine Heimat bekommen, dass sie eine Zukunft bekommen. Gebet und Kontemplation, Aktion und Kontemplation, das gehört für ihn untrennbar zusammen. Das Entscheidende ist, dass Jean-Marie Baptiste davon überzeugt ist, das Wichtigste ist, den Menschen wieder zu zeigen, wie Gott sie liebt und wie er ihr heil möchte. Dazu müssen sie aber auch erkennen, wo sie von ihm getrennt sind, was sie hindert, Gott zu finden. Und ich möchte da aus dem Jakobusbrief, aus dem ersten Kapitel, einen Abschnitt vorlesen, der sicher ihn mit inspiriert hat, dann nachher auch für seinen Kampf um die Seelen. Da geht es nämlich auch um den Tod. Jakobus schreibt im 1. Kapitel ab Vers 13, keiner, der in Versuchung gerät, soll sagen, ich werde von Gott in Versuchung geführt. Denn Gott lässt sich nicht zum Bösen versuchen und er führt selbst auch niemand in Versuchung. Vielmehr wird jeder von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, die ihn lockt und fängt. Wenn dann die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Ist aber die Sünde reif geworden, bringt sie den Tod hervor. Lasst euch nicht irreführen, meine geliebten Brüder und Schwestern. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Gestirne, bei dem es keine Veränderung oder Verfinsterung gibt. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Schöpfung seien. Jakobus fasst hier zusammen das Drama des Menschen. Der Mensch hat Gott verloren. Er ist blind geworden. Und er wird versucht durch seine eigene Begierde. Im ersten Johannesbrief sind es die Wurzelsünden, die Augenlust, die Fleischeslust, die Hoffart des Lebens, die ganz tief im Menschen sitzen, die Folgen der Erbsünde, die ihn völlig auf sich selber zurückkrümmen. Er sieht eben nur, was er nicht hat, und die Begierde besetzt ihn völlig und ganz. Und diese Begierden des Menschen, die Gier, hinter der die Angst steckt, ich komme zu kurz. Ich muss mich selber versorgen, wenn ich nicht nach mir gucke, guckt niemand und ich muss vorne dran stehen. Diese Begierde treibt ihn dann eigentlich immer weiter weg von Gott. Er wird von dieser Begierde in Versuchung geführt. Und zwar nicht mehr in der Ordnung Gottes zu leben, nicht mehr zu fragen, was Gott will. Und schon gar nicht mehr zu fragen, wie Gott ihm eigentlich aus der Patsche hilft. Das ist das eigentlich Tragischste. Das war im Pfarrer von Ars klar. Die ganzen Hilfsmittel, die Gott uns zur Verfügung stellt, um zu erkennen, in welcher Situation wir sind, wie wir verführt werden. Und natürlich steckt für ihn dahinter dieser Kampf des Bösen, der den Menschen eben dazu verlockt. Und in diesem Bild aus dem Jakobusbrief wird dann die Begierde schwanger. Das heißt, das Herz wird gefüllt mit Negativen. Und dann kommt die Sünde zur Welt. Wir erleben das, wenn Menschen ihren eigenen Trieben, ihren eigenen Gier nachgehen, dann müssen immer andere leiden, bis in den Tod. Wenn ich selber entscheide, was gut und böse ist, was mir dient, was meinen Interessen dient, auch im kollektiven Interessen, unseren Interessen, nur unserer Gruppe oder unserem Staat, oder egal wie, dann müssen andere bluten. Und die Sünde, wenn sie reif geworden ist, die wird reif, platzt auf und sie bringt den Tod hervor. Vor einem ewigen Tod bewahre uns, Herr. Die Folgen des Todes. Jakobus schreibt aber auch, wo die Hoffnung liegt. Gott gibt uns jede gute Gabe. Er gibt uns die Tugenden. Er gibt uns den Heiligen Geist. Jedes vollkommene Geschenk vom Vater macht uns fähig, dass wir wieder herauskommen. Er will uns herausführen. Dazu braucht es Gebet, braucht es Umkehr. Es braucht aber auch Gemeinschaft. Ich kann mich nicht alleine herausziehen. Und es braucht vor allem eins, den Blick auf den Vater der Gestirne. Ein schönes Bild, Gott hat alles geordnet. Die Gestirne am Beginn der Heiligen Schrift ist ein Ausdruck für den ganzen Kosmos. Kosmos heißt ja heilige Ordnung. Und das Gegenstück ist das Chaos der Sünde, das Chaos der Zerstörung, bei dem es keine Veränderung und keine Verfinsterung gibt. Johannes Evangelium gehört Licht und Leben untrennbar zusammen. Gott schenkt uns Licht und Leben und will uns dieses Licht und Leben wieder schenken, selbst und gerade wenn wir am Ende unseres Lebens sind, wenn wir durch die Pforte des Todes in sein ewiges Licht hineingehen. Das ewige Licht leuchte ihnen, so beten wir in der Sterbeliturgie. Aus freiem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit Man muss sagen, neu geboren, damit wir Erstlingsfrucht seiner Schöpfung sind. Es gibt also die Frucht der Sünde, die der Tod ist, und wir sind aber Erstlingsfrüchte für das Paradies. So wie durch dieses Pflücken der Paradiesesfrucht selber zu entscheiden, was gut und böse ist, der Mensch sich den Tod geholt hat, so wird er in Christus neu geschaffen als Frucht für das ewige Leben. Und für einen Menschen, der so heranreift, das war für den Pfarrer von Ass ein tiefes inneres Programm, der wird als Frucht des Paradies ernten. Welch ein Segen. Und so predigt er von der Liebe Gottes, er predigt vom Gebet, er predigt von der Umkehr. Aber er weiß ganz genau, was die Begierden der Menschen sind, die ihn weghalten. Und so gibt es von ihm eben auch diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf. Das geht zuerst los gegen die Sonntagsarbeit und das Fluchen, wo die Menschen sich ihr Gottesbild ständig verstellen, wo sie ihr Leben gar nicht mehr unterbrochen sind. Erleben wir heute auch, wenn es keine Sonntagsruhe mehr gibt, wenn wir uns nicht mehr erholen, wenn wir nicht mehr Gott loben und preisen und Gott einen festen Ort in unserem Leben geben. Oder die ganze Flucherei, die das Gebet im Grunde genommen zunichte macht. Das war das Erste. Das Zweite war, dass die Menschen sich halt dann am Abend in den Wirtshäusern getroffen haben. Es gab ja in Ass, als er angekommen ist, gab es 4 Wirtshäuser. Und er nennt sie die Sammelstellen des Teufels, die Schule der Hölle, wo diese ihre Lehre verbreitet. Die Stelle, an der die Seelen verkauft werden, wo Familien zerstört werden, wo Streitigkeiten beginnen. Wie gesagt, Ass hatte 773 Einwohner, als er angekommen ist, 40 Häuser. 2 der Wirtshäuser waren direkt an der Kirche. Er hat das Geschrei ja gehört, wenn die Menschen gestritten haben, wenn sie zu viel getrunken haben. Es gab eben den Wein, der in Fülle ausgeschenkt wurde. Es war im Grunde genommen das einzige Rauschmittel, wo die Menschen dann versuchten, ihre Sorgen loszubekommen. Und damit wird schon deutlich, die Menschen, die sich falsch von ihren Leiden befreien wollen. Der Mensch leidet, aber das ist der falsche Weg, sich zu betäuben. Und dann diese Glücksspiele, versuchen irgendwo dann da Geld zu machen, Kartenspiele. Immer wieder kämpft er dagegen. Am Schluss bezahlt er, wie gesagt, auch dann die Musiker, zahlt ihnen mehr, wenn sie nicht spielen, weil der dritte Bereich dann der Tanz ist, wo dann die einzige Möglichkeit der Vergnügung, wo sich eben die Leute treffen, sich nahe kommen und wo er selber sagt, die Menschen, die da hingehen, lassen ihren Schutzengel vor der Tür. Der Teufel nimmt bald seinen Platz ein und so bald sind viele Teufel als Tänzer im Tal. Harte Worte, aber er hat natürlich erlebt, wie die Menschen dort im Suff, im Rausch, in der Fete, in der Orgie sich völlig verlieren und dann oft eben auch zusammenkamen. Die Mädchen wurden schwanger. Großes Elend, auch der damaligen Zeit. Der Preis, den er dafür bezahlt, ist, wie gesagt, nicht zu wettern von oben herab, sondern er hat begriffen, ich muss die Menschen im Herzen treffen. Ich bin ja selbst ein Sünder. Er hat ja selbst furchtbar unter den Skrupeln gelitten, wie er selbst eigentlich vor Gott unrein ist, wie er Gottes Liebe gar nicht entsprechen kann. Und der Auftrag, den er hatte als Priester, den Menschen zu Gott zu führen, er war erschrocken über diese Sendung. Er sagt, es ist schrecklich, Priester zu sein. Und wie mitleidenswert ist ein Priester, wenn er die Messe wie eine gewöhnliche Sache einfach runterspult. Ein Priester ohne geistliches Leben. Und er wusste, um dieses innere geistliche Leben musste er ringen, dass nicht alles einfach bloß Routine wird. In der Vielzahl der Pastoral sich nicht zu verlieren. Es war klar, er war immer in der Anbetung, immer vor dem Herrn. Die Verantwortung, eine Pfarrei zu führen, selbst so klein wie damals, er fühlt sich völlig überfordert. Und bis in die letzten Jahre hat er immer wieder versucht, sich von dieser Verantwortung zu befreien. Er ist ja dreimal geflohen, um seine Sünden zu beweihen, wie er sagt, und in Ruhe eben sterben zu können, selbst sein Leben in Ordnung zu bringen vor Gott. Dreimal hat er versucht, nachts zu fliehen. Mein Kind, bitte nie Gott um das völlige Wissen deines Elends. Ich habe danach gefragt und habe Antwort bekommen, wenn mir Gott nicht geholfen hätte, wäre ich sofort in die größte Verzweiflung gefallen. Das zeigt, er hat Gott gebeten, auch ehrlich seinen Zustand zu zeigen, und muss für ihn schrecklich gewesen sein, wie eine Art Höllenvision. Wie schlimm es ist, wenn die Seele sich abgelöst hat von Gott, wozu sie fähig ist. Und wie sie krank werden kann. Für mich ist es wie, wenn jemand heute einen neuen Virenstamm entdeckt und genau weiß, wie gefährlich der ist für die Menschheit, wenn der losbricht. Und er wird alles tun, damit er nicht losbricht. Und so ähnlich stelle ich mir das vor, dass Jean-Marie Baptiste bewegt war, alles im Mögliche zu tun, dass die Menschen eben nicht von diesem Gift der Sünde, von dieser Gottferne, von diesem Virus der Seelenzersetzung von Gott getrennt werden. Sein Kampf gilt wirklich jeder Seele. Es gibt zwei sehr schöne Geschichten, die das deutlich machen, damit er versucht, wie Menschen wieder zu Gott zurückfinden. Die eine Geschichte, Sylvain Dutheil widersetzte sich lange Zeit der Gnade. Und das, obgleich er sich bereits in den Händen des Todes befand. Geboren in Clermont-Leroux, war er schon jung, im Regiment losgezogen. Dabei wurde er schwindsüchtig, kehrte bald in die Familie zurück, sein Leib ruiniert, aber seine Seele umso kränker. Sylvain sieht in Montpellier ein Bild in einem Buchladen vom Pfarrer von Ass und macht sich über ihn lustig, und seine Schwester mahnt ihn und sagt, vielleicht genau könne dieser Mann, über den er sich jetzt gerade lustig macht, ihm die Heilung erwirken. Und tatsächlich träumt er nachts von diesem Mann und bittet am nächsten Tag etwas schnauzig, dann fahr mich doch zu diesem alten Pfarrer dahin. Er kommt dort, ist im Hotel, er geht also gar nicht in die Kirche, das will er gar nicht, und der Pfarrer von Ass besucht ihn täglich. Sein Zustand verschlechtert sich, aber er blockiert im Grunde genommen alle geistlichen Bemühungen ab. Es geht ihm eigentlich nur um die leibliche Heilung, und er ist sauer, dass er körperlich abbaut, aber schließlich trotzdem hat es der Pfarrer von Ass erreicht, dass er beichtet. Und am Tag vor seinem Tod, am 5. Dezember 1855, hat er wohl an den Altarstufen die Kommunion empfangen. Man musste ihn dann wieder in die Sakristei zum Ofen zurücktragen. Und dabei ruft er aus, wie bin ich glücklich, und weint. Noch nie war ich es so in meinem Leben. Und zu seiner Mutter sagt er dann im Hotel, wo er zurückgekommen ist, die Freude dieser meiner Kommunion lässt mich jetzt all meine Leiden vergessen. Ich will hier sterben. Und in derselben Nacht noch stirbt er, versöhnt mit Gott und mit seinem Leben. Eine zweite Geschichte, 1856, so erzählt sie Monin, waren wir Zeugen der plötzlichen Bekehrung eines 80-jährigen Greises. Der Mann war in der Tat sehr gottlos und wusste nichts anderes als Gotteslästerungen auszustoßen. Die Namen Gottes und des Pfarrers brachten ihn förmlich in Wut. Vianney nannte einen alten Hexenmeister, einen alten Heuchler. Der gute Pfarrer, der über ihn belehrt worden war, besucht ihn im Gasthaus, denn ihn zur Kirche zu bringen wäre unmöglich gewesen. Dann ging er auf sein Zimmer, warf sich bitterlich weinend ihm zu Füßen und sagte, retten Sie doch Ihre arme Seele. Und tatsächlich, der Greis bekehrte sich, er begann zu weinen und betete fortan das Vaterunser und das Ave Maria, solange er in Ass war, fast Tag und Nacht. Morgens und abends kam er zum Pfarrer, um die Beichte abzulegen. Und schließlich heißt es, eine gute und andächtige Kommunion besiegelte die Bekehrung dieses Arbeiters der 11. Stunde. Immer wieder erleidet Jean-Marie Baptiste auch dieses Teuflische, das den Menschen in den Abgrund stürzt. Verzweiflung, diese Attacken. Immerhin, offensichtlich 3 Jahre vom Tod, waren die schlimmsten Attacken, dass er in die ewige Verdammnis geführt werde, wohl nicht mehr so gravierend oder sind vorbeigegangen. Er hat im Grunde genommen das gespürt, was die Menschen nicht gespürt haben. Und das ist ganz typisch, er tut die Buße, weil die Menschen keine Buße tun. Und so ähnlich, wie es auch von Franziskus in Assisi schon berichtet wurde, der geweint hat, weil die anderen nicht geweint hat, so ist er auch zu diesem Kreis gekommen und hat geweint. Er hat diese Verdammnis gespürt, quasi stellvertretend für diese abgestumpften Seelen. Und fast im Widerspiegeln, diesem Mitleiden, erkennen die Menschen, hoppla, wenn der schon an meinen Sünden zerleidet, was ist da eigentlich los? Das stelle ich mir auch so vor, wie mein Arzt, der plötzlich sagt, Sie sind schwer krank, um Gottes Willen, und ich merke noch gar nichts, nehme das gar nicht richtig wahr und mache mir dann plötzlich dann doch Gedanken, ja, was muss ich jetzt eigentlich tun, um aus dieser Krankheit herauszukommen? Ein ganz wichtiger Punkt beim Pfarrer von Ars, dass nämlich die Menschen versuchen, einen großen Bogen um die Leiden zu machen. Und es gibt bei seinen Katechesen eben auch die Katechesen über die Leiden, und er vergleicht vor allem die beiden Schächer, die links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden, deren Leben verpfuscht waren. Und in dieser Katechese über das Leiden sagt er, ob man will oder nicht, man muss leiden. Es gibt welche, die leiden wie der gute Schächer, und es gibt andere, die leiden wie der schlechte Schächer. Beide erleiden am Ende ihres zerstörten Lebens das Gleiche. Der eine verstand es, sein Leiden verdienstlich zu machen. Er nahm sie an im Geist der Wiedergutmachung. Und indem er sich an die Seite des gekreuzigten Jesus wandte, empfing er die schönen Worte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der andere hingegen heulte auf, schrie Flüche, Gotteslästerung und starb in der schrecklichsten Verzweiflung. Und dann konstatiert Jean-Marie Baptiste Vianney, es gibt eben zwei Arten zu leiden. Leiden, indem man liebt, und leiden, ohne zu lieben. Und dann sagte, die Heiligen litten alle mit Geduld, Freude, Durchhaltevermögen, weil sie liebten. Wir leiden auch, aber wie? Oft mit Zorn, Trotz, Laschheit, weil wir eben nicht lieben. Würden wir Gott Wahrheit lieben, würden wir Gott wahrhaftig lieben, dann würden wir auch das Kreuz lieben. Dann würden wir uns danach sehnen und darin gefallen. Dann wären wir glücklich, dass auch wir aus Liebe zu dem leiden können, der so sehr für uns gelitten hat. O, die armen Ungläubigen, die das Glück nicht haben, Gott zu kennen, seine grenzenlosen Liebeswürdigkeiten. Sie haben das gleiche Kreuz wie wir, doch sie haben nicht die gleichen Tröstungen. Und so übernimmt der Pfarrer von Ars stellvertretend eigentlich auch diese Leiden, um den Menschen zu zeigen, ihr könnt sie verwandeln als Bußwerk, sie verdienstlich zu machen, für uns ein bisschen ein schwieriges Wort, aber dass sie fruchtbar sind, dass diese Leiden nicht umsonst sind. Gott alles übergeben. Monin sagt, dass er Arbeiten und Abtötungen übernommen hat, die ein Mensch gar nicht möglich war. Es war die Gnade, die ihn dazu befähigt hat. Vor allem dieser Nebel machte ihm schwer zu schaffen, das einheimische Fieber. Der Pfarrer von Ars hatte viel gelitten. Er hatte Unterleibschmerzen, Kopfschmerzen und bezeichnete seinen eigenen Leib als armen Kadaver. Im September 1842 bekommt er eine schwere Brustkrankheit und es sieht so aus, als ob er damals schon sterben würde. Und damals schreibt schon die Gräfin de Garay, die Ehefrau von Prosper de Garay, der war Bürgermeister 30 Jahre und hat den Pfarrer von Ars eigentlich bis zum Ende diese 30 Jahre begleitet. Und offensichtlich damals schon am am 8. Mai 43, wo man dachte, er stirbt, war er am Totenbett. Und da schreibt sie in diesem Brief: Er hat mir erlaubt, mich diesem Lager der Schmerzen und der Glorie zu nahen. Ich habe einen Heiligen auf dem Kreuz gesehen, mit aller Himmelsruhe auf dem leidenden Antlitz. Er sagte mir, er würde anfangen, sich auf den Tod vorzubereiten. Prosper, ihr Mann, verlässt sein Bett fast nicht. Der Arzt hält diese Krankheit für sehr gefährlich und wir fürchten sehr, wir stürmen den Himmel, ihn uns zu lassen. Und tatsächlich, dieses Gebet wurde er erhört. Allerdings 17 Jahre später, da geht es wirklich zu Ende. Und es ist berührend, auch von dem schönen Tod vom Pfarrer von Ars selbst zu hören. Der Missionspriester Albert Monin, später Jesuit, war an seinem Totenbett und hat auch diesen ersten Bericht geschrieben. Ich möchte ihn vorlesen. Anders als der Sonntag, 30. Juli, ...1959 kam. Morgens sprach er schon nicht mehr davon, die Messe feiern zu wollen. Herr Pfarrer, hoffen wir, dass die heilige Philomena sich auch diesmal wieder wie vor 18 Jahren gesund machen. Wir wollen sie aus Kräften anrufen. Seine Antwort lautete diesmal: O, die heilige Philomena vermag da nichts. Die Pfarrei und die vielen Pilger waren bestürzt. Während der Tage wurden alle Mittel der erfinderischsten Verehrungen bewegen gesetzt, um den Himmel für seine Genesung zu stürmen. Gebet zu allen Heiligen des Himmels, Bitten an alle möglichen Orden und Kongregationen um Gebet, Wallfahrten nach nah und fern. Aber mehr und mehr wurden jetzt die Pläne der Vorsehung deutlich erkennbar, dass der Herr seinen Diener krönen wolle. Ein kleines Mädchen kommt 2 Tage vor seinem Tod in die Krankenstube. Sie teilt dem armen Pfarrer mit, dass ihr Großvater im Sterben liege und um den Segen bittet. Wer ist dein Großvaterkind? Fragt Vianney. Antoine Givre heißt er. Er erzählt immer, er hätte ihnen den Weg nach Ars gezeigt und sie hätten gesagt, sie würden ihm dafür den Weg zum Himmel zeigen. Ja, ich weiß, lächelte der Pfarrer von Ars. Sagt deinem Großvater, morgen bringe ich ihn vor das Himmelstor. Auch das ist berührend, dass Antoine Givre, dieser Hirtenjunge, eben stirbt, zusammen in der Zeit, als der Pfarrer von Ars von der Erde gerufen wird. Monin berichtet weiter: Am Dienstagabend bat er um die heiligen Sakramente. Die Vorsehung hatte zu diesem ergreifenden Augenblick Priester aus den entferntesten Diözesen zusammengeführt. Die ganze Pfarrei war zudem versammelt. Eine ihm nahestehende Person fleht ihn an, er möge doch nun vor dem Heiland seine Genesung erbitten. Er warf einen glänzenden, ergreifenden Blick ihr zu, winkte mit dem Kopf als Antwort: Nein. Als er die Glocke als das Zeichen geben hörte, das ist die Versehglocke, die wird damals schon bei der Überbringung der letzten Wegzeher wohl geläutet, als er die Glocke das Zeichen geben hörte, der Herr, den er so oft angebetet, komme jetzt zu seinem Besuche, da entquollen seinen Augen schweigsame Tränen. Einige Stunden später flossen neue Tränen, es waren die letzten, die Tränen der Freude. Sie fielen auf das Kreuz seines Bischofs, Monseigneur de Langalerie, war auf die Nachricht von der sehr ernsten Lage seines treuen Pfarrers sofort hergeeilt. Außer Atem, mit lauter Stimme betend, durchschritt er die kniende Menge, die ihm den Weg versperrte. Es war höchste Zeit. In derselben Nacht, den 4. August 1859, morgens um 2 Uhr, entschlief ohne allen Todeskampf seinem Herrn ruhig und gottselig Johannes Baptista Maria Vianney, der gefeierte Pfarrer von Ars, während der Priester, der diese Zeilen geschrieben, beauftragt mit der Commendatio Animae, das ist das Übergabegebet der Seele am Ende des Lebens, die Worte aussprach: Veniant illi obviam sancti Angeli Dei et perducent eum in civitatem celestim Jerusalem. Mögen ihm entgegenkommen die heiligen Engel und ihn führen in die heilige Stadt Jerusalem. Es war 2 Uhr die Stunde der Laudes, und in allen Klöstern, in denen ein Nachtchordienst stattfindet, sang man in demselben Augenblick zu Ehren des heiligen Dominikus, das war damals der Tagesheilige schon, eben am 4. August, Dies refulsit lumine, quo sanctus hic de corpore migravit inter sidera. Übersetzt hieße das in diesem Hymnus, eigentlich zum Dominikus, der Tag erstrahlte im Licht, durch das der Heilige aus dem Leib auszog zu den Sternen. Mit 73 Jahren, ausgezehrt, abgemagertem Körper, mit seinen tiefblickenden, leuchtenden Augen, am heißen Sommer, ohne Todeskampf, ohne Angst, durfte Jean-Marie Baptiste selbst diesen schönen Tod sterben. Ein Augenzeuge sagt, wie eine Lampe, in der das Öl ausgeht, und in den Augen sah man seinen Glauben und seine Glückseligkeit. Es erinnert an das Gebet, das die Kirche jeden Abend spricht im Komplett. Die Komplett ist immer der kleine Tod, so hieß es früher, so hat es auch der heilige Pfarrer von Ars verstanden. Der greise Simeon, der eben dieses Kind noch sieht im Tempel, den kleinen Jesusknaben. Nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Und so sind wir eingeladen, vielleicht gerade abends in der Komplett, in besonderer Weise, nachdem wir das Gewissen erforscht haben, immer wieder umzukehren und zu bitten, dass Gott uns selbst diesen schönen Tod schenke, die Vereinigung mit ihm, dass er uns die Angst nehme und dass er unsere Leiden wandle, dass wir sie verdienstlich machen, weil wir sie Gott hinhalten zum Heil der Menschen, dass er uns selbst auch immer mehr formbar machen von Gott, ohne dass wir selbstgesuchte Leiden hätten. Und damit ende ich diesen Vortrag und bitte Gott im Segen, dass Sie alle, die Sie diesen Vortrag hören, gestärkt werden für ein Leben, das die Hoffnung hat auf einen guten Übergang ins ewige Leben. Und dazu segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.